Zyprin befreite sich aus dem hungrigen Kuss, griff nach Sandesios Ärmel und führte sie mit der Anmut einer langsam tanzenden Flamme ins Schlafzimmer. Der unausweichliche ewige Vorwurf ihrer Vorfahren fuhr durch Sandesios Gedanken. »Sie werden mich niemals ins Dovokor lassen.« Sie sank neben Zyprin auf das Bett und beschloss, dass die Ehrlosigkeit in ihrem nächsten Leben nur ein geringer Preis für eine solche Liebe in diesem war. Stunden später ging Pennington nach Hause, in sein durchsuchtes, immer noch unordentliches Apartment, zu seiner finster dreinschauenden Frau. Er hatte seine Sorgen in einer Bar ganz in der Nähe seines Apartments in Mengen von Alkohol ertränkt. Schließlich begann sich die Welt zu drehen und er übergab sich auf dem Gang. Da hatte er einsehen müssen, dass der Abend gelaufen war. Als Laura seinen miserablen Zustand sah, grinste sie und sagte, »Wie ich sehe, nimmst du den Ausdruck dreckiger, stinkender Trunkenbold ziemlich wörtlich.« Er wollte sich zurückhalten, aber Tränen rollten über seine Wangen, als es aus ihm herausbrach.
»Es war ein ganz beschissen mieser Tag heute.«
»Oh, ich verstehe«, sagte sie. »Du hast eine rührselige Geschichte auf Lager, die erklärt, warum ich in den letzten 12 Stunden weder was von dir gesehen noch gehört habe.«
»Das sind alles Lügner.«
Er taumelte gegen den Couchtisch und warf ihn um. Momentan war er unempfindlich gegen Schmerz.
»Ich wollte nur die Wahrheit und hab Scheiße gebaut.«
Als er langsam auf den Schrank mit seiner Flaschensammlung zutaumelte, nahm seine Sicht im gleichen Maße ab, wie sein Zorn zunahm.
»Sie haben mich reingeregt, diese Bastarde. Die Datenkarte, Medina, einfach alles. Das ist eine Schande.«
Er öffnete die Tür seiner Bar und grapschte nach dem Whisky. Laura versuchte, ihm die Flasche aus der Hand zu nehmen. Er hielt sie fest.
»Leg sie hin«, sagte sie. »Du bist betrunken.«
»Bin ich das?«
Mit Schwung entriss er die Flasche ihren Händen.
»Hast du dafür physikalische Beweise oder einen zweiten Zeugen?«
»Was in Gottes Namen ist nur mit dir los, Tim?«
Der Korken der Whiskyflasche entwich mit einem dumpfen Er trank direkt aus der Flasche und kümmerte sich nicht darum, dass ihm der Schnaps das Kinn runterlief. Mit dem Rücken seiner Hand wischte er ihn weg.
»Ich habe meinen verdammten Job verloren. Sie haben mich gefeuert. Himmels, liest du denn nicht die Nachrichten?«
»Hier geht es um deine Bombay-Geschichte?«
»Das ist es, was ich an dir schon immer gemocht habe, Laura. Du bist richtig schnell.«
Sie warf die Arme hoch und stürmte von ihm weg, suchte Sicherheit in etwas Abstand.
»Nun entschuldige bitte, wenn ich es ein wenig schwer finde, dir zu folgen, wenn du völlig betrunken nach Hause kommst.
Sie haben die ganze Sache begraben«,
sagte er und fiel rückwärts auf die Couch. Beim Aufprall grunzte er schwer.
»FNS widerruft die Story.«
Er führte die Flasche an seine Lippen und kippte sich einen Doppelten in den Rachen. Sekunden später fühlte er sich ziemlich unwohl.
»Und diese Bastarde im Rat der Föderation. Sie sagen, sie können keinen Krieg beginnen, weil die ganzen Beweise gefälscht sind. Gefälscht? Wollen die mich veräppeln?«
Er gestikulierte mit der Flasche und schüttete ihren halben Inhalt in seinen Schoß. Dann rieb er sich energisch das Gesicht, bis es rot und taub war.
»Ist sowas richtig? Sie wurde von diesen verdammten Turianern umgebracht, aber die Sternflotte tut nichts. Ist das fair? Soll ich das Gerechtigkeit nennen?«
Laura verschränkte ihre Arme.
»Wen haben sie umgebracht?«
»Was meinst du mit wen? Sie haben die ganze Crew getötet, 200 Personen, das Team auf dem Planeten.«
»Du hast gesagt, sie wurde umgebracht.«
Die Lähmung setzte augenblicklich ein. Er rang mit seinem whisky-vernebelten Gedächtnis und versuchte, sich seine eigenen Worte von vor ein paar Sekunden in den Sinn zu holen. Die Hitze des Alkohols verließ sein Gesicht, das sich vor Schreck plötzlich kalt und grau anfühlte. Ein schuldbewusstes Schaudern schüttelte seinen ganzen Körper durch. Seine Frau starrte ihn hasserfüllt an.
»Wie war ihr Name?«
Er hatte 1000 gute Lügen für den Fall vorbereitet, dass dieser Tag jemals kommen würde, Geschichten mit den feinsten Details ausgearbeitet, sich tagelang um Fakten und Wahrheiten gekümmert, die er einflechten konnte, um alles noch glaubwürdiger zu machen. Er hatte sich eine clevere und unantastbare Geschichte ausgedacht. Das war ihm leichter gefallen als erwartet. Alles, was er jetzt noch tun musste, war, diese Geschichte rauszulassen. Stattdessen kam ein Name aus seinem Mund.
»Oriana.«
Lauras Gesicht spiegelte wechselnde Emotionen wider. Zorn, Schmerz, schließlich Raserei. Schreiend begann sie damit, ihre Andenken nach ihm zu werfen, eines nach dem anderen. Ein Hase aus Porzellan traf ihn am Kopf. Pennington schrie vor Schmerz auf, als sich das Horn eines Zinneinhorns in seinen Oberschenkel bohrte. Er fiel zu Boden und nahm eine Fötusstellung hinter dem umgeworfenen Couchtisch ein, während seine Ehefrau damit fortfuhr, ihre Sachen nach ihm zu werfen. Als es endlich aufhörte, öffnete er seine Augen und sah, wie sie im Schneidersitz auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes saß und bitterlich in ihre Hände weinte.
»Du Bastard«,
sagte sie zwischen zwei Schluchzern.
»Du verdammter Bastard!«
Er zog es vor, den Schutz des umgestürzten Tisches nicht so schnell aufzugeben.
»Laura«,
begann er,
»ich wollte halt den Mund, Tim. Halt einfach nur den Mund.«
Sie nahm ihre Hände aus dem Gesicht und offenbarte damit ihr verlaufenes Make-up und ihre geschwollenen Augen.
»Wir sind fertig miteinander. Raus hier!«
»Das ist aber mein Apartment«,
sagte er.
»Du hast schon einmal ein anderes Bett gefunden. Das kriegst du wieder hin. Raus hier!«
Pennington krabbelte zuerst zur Couch und drückte sich von dort zurück in eine stehende Position. Er nahm die Flasche Whisky mit hoch, die auf dem Sofa lag. Als er sie näher betrachtete, begriff er, dass sie leer war, und warf Laura einen grimmigen Blick zu. Dann drehte er sich um und schleuderte die leere Flasche ins Schlafzimmer, wo sie an der Wand über dem Bett zerbrach und unzählige Glassplitter auf das Bettzeug regnen ließ.
»Schlaf gut«,
sagte er und wankte aus der Tür, ohne genau zu wissen, wohin. Mit jedem Schritt wurde ihm klarer, dass er sein bisheriges Leben mit diesem einen großen Fehler zerstört hatte: seinen Ruf, seine Karriere, seine Ehe. Und dann begriff er mit der vollkommenen Klarheit eines Verdammten, wem er diese Situation wirklich zu verdanken hatte.
»Es wird Zeit für ein kleines Gespräch«,
beschloss er.
»Diesmal von Angesicht zu Angesicht.«
Lieutenant Uhura studierte noch einmal das Ergebnis ihrer Arbeit. Sanfte, künstliche Töne signalisierten eingehende Übertragungen und abgeschlossene Computerfunktionen. Der Computer der Enterprise hatte quasi Überstunden gemacht, um Tim Penningtons angeblich falsche Beweise mit den Daten über die Zerstörung der Bombay aus der schiffseigenen Datenbank und einer Kopie der Bojenaufzeichnung aus der Bombay zu vergleichen. Ein leises Schwirren drang aus dem Terminal vor ihr. Es stammte von den Ventilatoren, die einige der sensiblen Schaltkreise in dem empfindlichen duotronischen System kühlten. Sie legte die letzten Resultate ihrer Untersuchungen auf den Bildschirm ihrer Arbeitsstation und drehte ihren Stuhl zum ersten Offizier um, der leise mit Captain Kirk an der Wissenschaftsstation sprach.
»Captain, Mr. Spock, ich bin mit meiner Analyse fertig.«
Die beiden Männer brauchten keine weitere Aufforderung. Sie unterbrachen ihr Gespräch und kamen zu Uhuras Station. Kirk beugte sich vor und legte seine Hand auf die Lehne ihres Stuhls, während Spock sich neben ihn stellte und hinter dem Rücken die Arme verschränkte. Vor dem Eintreffen ihrer neuen Uniformen hatte Uhura der Nähe zu ihrem Captain nie viel Beachtung geschenkt, aber ihr kurzer, neuer Minirock machte sie etwas befangen. Sie zog ihn glatt, korrigierte ihre Körperhaltung und rollte mit dem Stuhl ein wenig vom Captain weg.
»Bericht, Lieutenant«, sagte Kirk.
»Es ist so, wie Sie vermutet haben, Captain.«
Sie zeigte auf einige unterstrichene Begriffe auf ihrem Bildschirm. »Die Dokumentation selbst ist gefälscht, aber viele Inhalte sind absolut fehlerfrei.« Sie schaltete die Darstellung auf ein bestimmtes Beispiel um und fuhr fort. »Zum Beispiel ist der abgefangene Funkverkehr, der die militärische Aktivität der Tullianer beweist, authentisch, aber Penningtons Quelle hat eine falsche Frequenz angegeben.« Weitere Informationen erschienen auf ihren Knopfdruck hin. Seine Behauptung, dass die Bombay ein Sensorengitter zu dem Außenposten auf Ravenna 4 transportierte, war korrekt, und die Dokumente, die das beweisen, sind authentische Sternflottenvorlagen, aber die Namen der verantwortlichen Offiziere auf diesen Vorlagen sind offensichtlich falsch.
Spock nickte. Eine logische Taktik, wenn der Fälscher wollte, dass die Dokumente leicht als Fälschung erkennbar sein sollten.
Uhura konnte Spock nicht folgen. Aber wenn das Ziel war, diese Dokumente in Verruf zu bringen, warum wurden sie dann mit realen Geheimdienstinformationen gefüllt?
Damit diese ebenfalls unglaubwürdig werden, sagte Kirk.
Präzise, Captain, erwiderte Spock. Er sah Uhura an und fuhr fort. Die Dokumente in Verruf zu bringen, war nicht das Ziel, Lieutenant. Die Dokumente zu benutzen, um die darin enthaltenen Wahrheiten zu diskreditieren, das war die Absicht.
Uhura sah wieder auf den Schirm, dieses Mal entsetzt. Dann hatte, wer auch immer dafür verantwortlich ist, Zugang zu sämtlichen Geheimdienstinformationen, sagte sie.
Eine logische Schlussfolgerung, nickte Spock.
Mit anderen Worten, die Sternflotte ist für diesen Betrug verantwortlich, sagte Uhura.
Kirk streckte sich. Ich glaube, der bevorzugte Ausdruck lautet Desinformationskampagne.
Sir, sagte Uhura und drehte sich mit ihrem Stuhl zu Kirk, diese Desinformationskampagne hat den Ruf eines zivilen Reporters ruiniert. Sollten wir nicht irgendetwas tun?
Der Captain schien ihr nur widerwillig antworten zu wollen. Er sah Spock an, der eine Augenbraue hob und zu Uhura sagte, »Es gibt nichts, was wir tun könnten, Lieutenant.«
»Das verstehe ich nicht«, sagte Uhura. »Wir haben den Beweis. Wir wissen, dass dies absolut wahre Fakten sind, auch wenn die Details nicht stimmen. Wieso können wir nicht,
weil wir damit gegen einen direkten Befehl verstoßen würden«, sagte Kirk. Uhura starrte Kirk entsetzt an. Dann blickte sie zu Spock auf der Suche nach einer zweiten Meinung. Er hob eine Augenbraue und sagte, »Der Captain hat recht, Lieutenant. Commodore Reis befahl uns, alle Informationen über die Mission auf Ravenna 4 aus unseren Datenbanken zu löschen. Wir können diese Informationen nicht verwenden, um den öffentlichen Ruf von Mr. Pennington wiederherzustellen, auch wenn wir wissen, wie unfair man ihn behandelt hat.« Uhura schüttelte den Kopf und sagte,